NZZ Akzent. Dieses Video aus Gaza war erst gerade noch überall zu sehen. Ein Hochhaus mit 14 Stockwerken mitten in Gaza City. Man sieht unten im Gebäude einige Explosionen. Und dann fällt das riesige Haus in sich zusammen. Alles fällt runter, Balkone, Fenster. Zurück bleibt ein gigantischer Trümmerhaufen. Nun, 2 Wochen lang schwiegen die Waffen in Gaza. Doch die Waffenruhe ist extrem brüchig, wie sich auch am Wochenende zeigte. Aber falls der Friede hält, da stellt sich die Frage, wie soll man das alles aufbauen? Dieses Hochhaus ist ja nur ein Beispiel von Tausenden und der Gazastreifen ist eine einzige apokalyptische Trümmerwüste. Jonas.
Ja, also es gibt Städte, die vor dem Krieg von Zehntausenden Menschen bewohnt wurden, die jetzt eigentlich faktisch nicht mehr existieren. Nicht nur aufgrund der israelischen Luftangriffe, sondern auch, weil da systematisch Gebäude abgerissen wurden. Zum Beispiel in Beit Hanun im Norden oder in Rafah an der Grenze zu Ägypten, wo die israelische Armee seit Monaten präsent ist und hier wirklich eigentlich ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht hat. Da ist jetzt, soweit das Auge reicht, nur noch Schutt und Trümmer, verbogene Metallträger ragen wie Gerippe aus den Trümmerhaufen. Und all dies wieder aufzubauen, bewohnbar zu machen, das wird eine Herkulesaufgabe sein. Und es gibt berechtigte Zweifel daran, ob das überhaupt möglich ist.
Nach 2 Jahren Krieg ist der Großteil des Gazastreifens zerstört. Warum der Wiederaufbau so schwierig ist, erklärt Auslandredaktor Jonas Roth. Ich bin Marlin Müller. An der Friedenskonferenz in Sharm el-Sheikh am 14. Oktober spricht natürlich auch der Gastgeber, Ägyptens Herrscher Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi kündet an, sein Land werde im November Gastgeber einer internationalen Konferenz sein, um über den Wiederaufbau des Gazastreifens zu diskutieren. Also auch Sisi ist klar, wenn man einen nachhaltigen Frieden möchte, muss Gaza schleunigst wieder aufgebaut, wieder lebbar gemacht werden.
Ja, und ich glaube, genau das mit diesem Schleunigst ist eben das Problem. Das wird absolut keine schnelle Sache sein. Es gibt ja auch Berechnungen von Analysefirmen, die Satellitenbilder auswerten zum Beispiel, und die sind zum Schluss gekommen, dass 78% aller Gebäude im Gazastreifen entweder zerstört oder beschädigt sind. Wenn dieser Wiederaufbau ähnlich schleppend verlaufen sollte wie in vergangenen Konflikten, also nach vergangenen Gazakriegen, dann könnte das bis zu 80 Jahre lang dauern. Und ich meine, die Probleme sind riesig. Also da ist nicht nur das Ausmaß der Zerstörung, das gigantische Ausmaß, da sind auch die mehr als 2 Millionen Menschen, die immer noch da leben und während einem Wiederaufbau da leben müssten. Die werden nicht einfach rausgehen können. Ja. Und dazu kommt noch die Frage, ist dann auch genug Geld und genug politischer Wille vorhanden, um dieses Projekt schnell voranzutreiben?
Ja, also wenn man eben die Bilder aus Gaza sieht, da gibt es Drohnenaufnahmen, da gibt es, wie du vorhin gesagt hast, die Satellitenbilder. Es wirkt unwirklich, fast dystopisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das überhaupt erstmal anpackt. Also wo beginnt man, nur schon mal die Trümmer zu beseitigen?
Ja, vielleicht muss man sich das mal vor Augen führen, wie viele Trümmer da wirklich rumliegen. Also das ist jetzt auch wieder eine Schätzung von der UNO, dass in diesen 2 Jahren des Krieges insgesamt rund 53 Millionen Tonnen an Trümmern und Schutt entstanden sind. Und wenn man das ausrechnet, dann kommen auf jeden Quadratmeter im Gazastreifen mehr als 380 Kilogramm Schutt. Also das Wahnsinn, sind ja. Wahnsinnige Haufen an Beton, Metall, die einfach ineinander gefaltet liegen. Und um all dies zu beseitigen, braucht man zum Beispiel viel schweres Gerät, also Bagger, Bulldozer, Kräne. Und das sind Dinge, die Israel bis jetzt nicht in den Gazastreifen gelassen hat, weil diese auch von der Hamas militärisch genutzt werden könnten. Also wir erinnern uns, am 7. Oktober hat die Hamas mit Bulldozern zum Beispiel die Grenzbefestigungsanlage zum Gazastreifen eingerissen, um diesen Angriff zu starten. Und bis jetzt ist eine Räumung dieser Trümmer in großem Stil nicht möglich, weil all diese Maschinen fehlen. Und das hat sich bis jetzt noch nicht geändert.
Okay, aber wenn man jetzt im großen Stil anfangen könnte, aufzuräumen, ist denn dieses Material nicht auch giftig, also dieser Staub oder gewisse Baumaterialien, Bauschutt?
Natürlich, also da sind sehr viele Giftstoffe in diesen Trümmern enthalten. Das sind von Schwermetallen über Flüssigkeiten bis hin zu Asbest. Also diese krebserregenden Fasern, die dann, wenn sie aufgewirbelt werden und eingeatmet werden, Krebs verursachen können, sind wohl bis zu 800.000 Tonnen Schutt, die mit Asbest kontaminiert sein könnten. Und weil das Zeug so giftig ist, muss das auch fachgerecht entsorgt werden, unter Sicherheitsvorkehrungen entsorgt und irgendwo deponiert werden.
Ja, aber wo denn?
Das ist die große Frage. Also der Gazastreifen selbst ist ja jetzt schon extrem dicht besiedelt und da kann man jetzt kaum riesige Schutzdeponien einrichten. Ich halte es auch für ausgeschlossen, dass Israel hier freiwillig irgendwelches Land in der Wüste, in der Negev-Wüste zur Verfügung stellt. Eine Option wäre theoretisch die Sinai-Halbinsel, also diese spärlich besiedelte Halbinsel südlich des Gazastreifens, die zu Ägypten gehört. Ob die Ägypter da mitmachen würden, ist eine andere Frage. Also ich halte das ehrlich gesagt für unwahrscheinlich. Und dann gibt es Ideen von einigen Experten, die sagen, hey, lasst uns doch irgendwie diesen Schutt nutzen und vor dem Gazastreifen künstliche Inseln aufschütten, wenn das schon so ein futuristisches Küstengebiet werden soll, wie das Trump mal als Riviera des Nahen Ostens beschrieben hat, dann könnte man da doch irgendwie eine Insel bauen.
Aber wenn das giftige Material noch enthält, natürlich schwierig.
Genau, da ist auch ein marines Ökosystem vorhanden, das damit wahrscheinlich massiv beeinträchtigt würde. Also das ist schon eine dieser zahlreichen großen Fragen, die sich bei diesem Wiederaufbau stellen.
Die Menschen in Gaza, die haben ja unmittelbar nach der Verkündung der Waffenruhe zwischen Israel und den Hamas damit begonnen, Trümmer wegzuräumen, auf eigene Faust zum Teil. Das sieht man hier auf Bildern. Aber unter oder in den Trümmern lauert eine weitere Gefahr. Das hier sind Aufnahmen aus Khan Yunis von einem Bombenentschärfungsteam. Man sieht hier in einem zerstörten Haus zwischen PET-Flaschen und Socken auf den Bildern eine etwa 1 Meter lange Bombe. Offenbar ist sie nicht explodiert. Die hier ist sichtbar, aber vermutlich liegen viele weitere solche Bomben unter den Trümmern versteckt.
Ja, also es gibt mutmaßlich Tausende, wenn nicht Zehntausende Blindgänger, die im Gazastreifen einfach so herumliegen, an der Oberfläche, unter den Trümmern, in zerstörten Gebäuden oder auch tief unter der Erde. Also das sind alle möglichen Bomben und Sprengladungen von einer Handgranate über improvisierte Hamas-Sprengfallen bis hin zu Bomben, die 1000 Kilo schwer sind. Und wenn so eine runterfliegt und sich dann 5-10 Meter in den Erdboden gräbt und dann einfach da schlummert, dann ist die Gefahr real, dass die irgendwann einfach explodiert, weil Bodenerschütterungen stattfinden oder weil irgendwie Wasser eindringt oder so. Und eine solche Bombe hat ein enorm tödliches Potenzial. Wie viele Blindgänger es genau sind, das weiß man nicht. Also es gibt eine Faustregel, die besagt, dass 10-12% aller abgeworfenen Bomben und Granaten nicht explodieren. Die israelische Luftwaffe allein hat in diesen 2 Jahren des Krieges Zehntausende Fliegerbomben abgeworfen und dazu kommen dann noch natürlich Panzergranaten, Artilleriegranaten und alle anderen Munitionstypen.
Die also, zum Teil nicht explodierten.
Genau, also es ist davon auszugehen, dass in jedem Teil des Gazastreifens nicht explodierte Munition herumliegt und sobald man mit Aufräumarbeiten beginnt, kommt es vermehrt zu Erschütterungen in diesen Trümmerhaufen. Das heißt, jede Anstrengung, um diese Trümmer zu beseitigen, ist mit einer tödlichen Gefahr begleitet. Also es gibt auch Schätzungen, die besagen, dass allein die Räumung der oberirdischen Blindgänger bis zu 2 Jahrzehnte dauern könnte.
Okay, das klingt doch jetzt nach einer sehr langen Zeit, obwohl mir klar ist, es ist komplex und gefährlich, das zu entschärfen. Aber warum so lange?
Also das hat einerseits damit zu tun, dass es eine sehr gefährliche Arbeit ist. Also man muss sich Zeit nehmen, um so eine Bombe zu finden, um sie zu analysieren und dann die Methode der Entschärfung zu definieren. Mhm. Dazu kommen halt die schwierigen Umstände im Gazastreifen. Also da wohnen sehr, sehr viele Leute auf sehr, sehr engem Raum. Und wenn man jetzt so eine 1000-Kilo-Bombe entschärfen will, dann braucht es einen Sicherheitsradius von 800 Metern in jede Richtung. Mhm. Wenn man es wirklich richtig machen will, dann müsste man, bevor man mit irgendeinem Wiederaufbau beginnt, hunderte von Minenräumteams in diesen Gazastreifen schicken, die sich dann flächendeckend diesen Problemen annehmen. Das würde aber den Wiederaufbau massiv verzögern. Mhm. Und hier gibt es die Befürchtungen von Experten, die sagen, hey, hier wird viel Geld im Spiel sein. Investoren, die wollen, dass so schnell wie möglich Gebäude gebaut werden, die dann auch wieder Geld abwerfen. Und ja, die Leute werden vielleicht trotzdem voranpreschen und dann wird es eben zu tödlichen Unfällen kommen.
Wir haben ein Problem mit den Schuttbergen. Man weiß nicht, wo und wie die entsorgen. Man hat ein Problem mit Blindgängen, Tausenden von nicht explodierten Bomben. Also eine unglaublich schwierige Aufgabe. Sagen wir aber, man überwindet diese ganzen Hürden und Probleme. Wäre dann Wiederleben in Gaza möglich?
Nicht ganz. Also die Grundlage von Leben ist ja bekanntlich Wasser und Wasser ist und war schon immer ein rares Gut im Gazastreifen, aber jetzt umso mehr nach diesem Krieg. Mhm. Vielleicht um die Situation zu vergegenwärtigen, die wenigsten Menschen im Gazastreifen haben jetzt in ihrem Haus oder in ihrem Zelt, in dem sie wohnen, fließendes Wasser aus dem Hahn. Das muss von den Leuten irgendwo besorgt werden. Du kennst sicher die Bilder von Tanklastern, die durch den Gazastreifen fahren, wo sich dann hunderte Menschen mit Kübeln und Pfannen anstellen, ja, um Wasser zu ergattern.
Zu Kanistern.
Genau, also die Verteilung von Wasser im Gazastreifen ist ein großes Problem. Und wenn der Gazastreifen belebbar gemacht werden soll, dann muss dieses Problem gelöst werden. Ich habe es schon angetönt, es war schon vor dem Krieg ein Problem. Die Hauptwasserquelle für den Gazastreifen war der Grundwasserspeicher unterhalb des Küstenstreifens. Mhm. Der wurde aber schon vor dem Krieg massiv übernutzt. Dadurch ist dann Salzwasser eingedrungen. Das heißt, das Wasser ist brackig und verschmutzt. Das heißt, es brauchte dann auch Pipelines oder andere Entsalzungsanlagen, die sicherstellen konnten, dass sauberes Trinkwasser vorhanden ist.
Mhm. Also das heißt, während des Krieges hat sich die Situation um sauberes Wasser nochmal akut verschärft?
Genau, also der Krieg hat auch die Wasserinfrastruktur massiv in Mitleidenschaft gezogen. Schon in den ersten 6 Monaten des Krieges wurden 60% aller Wasserpumpen, aller Entsalzungs- und Kläranlagen zerstört. Mhm. Und dazu kommt eigentlich, dass die Verschmutzung des Grundwassers oder der Wasservorräte allgemein nochmal massiv zugenommen hat. Also es ist eigentlich während des Krieges eine toxische Mischung entstanden, wo du hast eben diese Blindgänger, Schwermetalle, irgendwelche Kühlflüssigkeiten, du hast verwesende Leichen unter den Trümmern. Und all das vermischt sich mit dem Wasser, das sickert dann in den Boden, ins Grundwasser. Mhm. Die Hamas-Tunnels verschlimmern diese Situation noch, weil auch darin kann das Wasser reinfließen und dann umso schneller ins Grundwasser sickern. Mhm. Und im Übrigen ist auch das Meer vor dem Gazastreifen verpestet, also weil eigentlich die Kanalisation weitgehend ausgeschaltet wurde, flossen in den letzten 2 Jahren das Abwasser und die Fäkalien von 2,2 Millionen Menschen direkt ins Meer. Und das sieht man auch auf Satellitenbildern, dass eigentlich vor dem Gazastreifen ist so eine braune Suppe im Meer, wo es vorher blau war.
Das heißt, Entsalzungsanlagen wären bereits wieder schwieriger, weil man zuerst das Meerwasser auch wieder entgiften müsste.
Ja, genau.
Also wäre noch ein Schritt komplizierter.
Genau, und deshalb ist die Wasserversorgung so eine große Herausforderung. Mhm. Rund 70% der Bevölkerung des Gazastreifens trinkt oder wäscht sich aktuell mit dreckigem und salzhaltigem Wasser, was natürlich auch wieder Folgen für ihre Gesundheit hat.
Mhm. Also Wasserversorgung, eines der größten Herausforderungen aktuell im Gazastreifen. Was bräuchte es denn da? Also wenn dann im November die Staatsmänner in Ägypten über den Wiederaufbau beraten, die großen Worte, die Sisi da schon angekündigt hat, wo müssten sie zuerst investieren?
Also wenn es um die Wasserversorgung geht, denke ich, wäre das einerseits mit weiteren Pipelines lösbar. Allerdings, wenn die aus Israel kommen, dann ist das wieder innenpolitisch umstritten in Israel, dass man sauberes Wasser für den Gazastreifen liefert. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre es, wieder im großen Stil Entsalzungsanlagen zu bauen, aber das braucht einerseits Zeit und viel Geld, also ist nicht ganz einfach umsetzbar. Ja, und über die Wasserversorgung hinaus, ich meine eben, die kontaminierten Böden, die müssen fachgerecht ausgebaggert werden mit entsprechendem Gerät. Und dass das sichergestellt wird, dass das nötige Material geliefert wird, das wird eine der zentralen Aufgaben dieser Konferenz sein.
Also alles in allem, das sind düstere Aussichten. Jonas, was denkst du denn, Gaza, wird das je wieder bewohnbar, vielleicht sogar ein lebenswerter Ort?
Das ist eine schwierige Frage, weil es hängt ja nicht nur davon ab, ob man sich jetzt diesem Wiederaufbau widmet, ob man die Gelder dafür bekommt, also das werden Milliarden sein, die gebraucht werden, mhm, und ob man da genügend Arbeiter findet, die das machen, sondern es hängt auch davon ab, ob der politische Wille vorhanden ist, ob jetzt Donald Trump mit seiner Equipe da wirklich dranbleibt und das vorantreibt, ob die Israeli willens sind, da mitzumachen, ob sich in Gaza Leute finden, die ein Interesse daran haben, das wirklich gut umzusetzen und nicht, wie die Hamas das über Jahrzehnte gemacht hat, Baumaterialien abzuzweigen, um für terroristische Zwecke einzusetzen. Wenn die Hamas weiterhin ein Machtfaktor bleibt im Gazastreifen, dann ist der nächste Krieg nur eine Frage der Zeit. Und als Investor, wenn man davon ausgehen muss, dass das neu gebaute Haus gleich wieder zerbombt wird, dann hat niemand ein Interesse daran, da wirklich Geld in die Hände zu nehmen. Und darum ist diese Frage nach einem belebbaren Gazastreifen für mich bis jetzt eine offene.
Danke, Jonas, für deinen Besuch im Studio.
Danke dir.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktor Jonas Roth. Sein Artikel zum Wiederaufbau Gazas ist in Zusammenarbeit mit der Datenjournalistin Adina Renner entstanden und dem Visuals-Team der NZZ. Um die eindrückliche Illustration zum Text noch nachzuschauen, empfiehlt sich vielleicht ein Probeabo der NZZ. Den Link dazu stelle ich euch in die Shownotes. Und übrigens heute in NZZ Geopolitik, da geht's auch um Gaza. Darum, wie der Nahostwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs die Chancen eines nachhaltigen Neustarts für die Region einschätzt. Mein Name ist Marlene Oehler. Macht's gut und bis bald.